Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Heute sprechen Lorenz und ich über die Running Backs und die Tight Ends. Es geht also in die Skill Positions. Viel Spaß!
Masse.
Hallo Lorenz.
Hallo Philipp.
Ja, wir quatschen hier im Hintergrund schon eine ganze Menge wieder wild über die GFL und ELF. Das lassen wir mal für wann anders offen. Wir haben ja noch eine ganze Menge Draft vor uns. Und heute, ja, Running Backs und Tight Ends. So grundsätzlich erstmal, was lässt sich über die Gruppe sagen?
Ja, ich denke mal, ich sehe die Thailand-Gruppe, fangen wir mal mit der an. Die ist ja sehr gehypt worden oder wird momentan sehr gehypt, finde ich. Ich sehe sie tatsächlich selber nicht ganz so hoch. Also ich habe da einige Spieler, die ja als zukünftige Stars oder Starter oder gute Starter eben gehypt werden, die ich so ein bisschen drunter habe als so Rollenspieler. Und der Running Back Klasse ist es fast ähnlich, aber ich finde, bei beiden Klassen ist es die Tiefe, die es so ein bisschen ausmacht. Also man kann auf jeden Fall gute Spieler auch noch in der dritten, vierten Runde bekommen, sowohl auf Tight End als auch auf Running Back. Und das, finde ich, macht es eher interessant. Also ich habe so die ersten zwei, drei Positionen waren für mich ganz leicht zu ranken, und dann kam so ein Batzen an Spielern, wo ich mir dann gedacht habe, okay, kommt drauf an, was für ein Scheme man läuft. Kommt drauf an, ja, wo man halt Wert drauf legt. Wir haben es ja in den letzten Wochen irgendwie immer wieder gehabt. Das ist auch dann immer so ein bisschen auf die Football-Philosophie ankommt, auf die Team-Fits. Und wo man sich dann sagt, okay, von Running Back 4 bis, was weiß ich, 8 oder 9, das ist so ein Batzen Spieler, die jetzt nicht von ungefähr die wo das Skillset keinen riesen Unterschied macht. Ähnlich wie Tight Ends bei mir, von 3 bis 6 oder 7 sind da halt einige Jungs dabei, die ich in einer ähnlichen Region ansehe, wo man dann nur so ein bisschen fragen muss, okay, was braucht man denn? Was will man denn? Welches Skillset sucht man? Das sind dann eben nicht mehr die Jungs, die relativ komplett sind und dieses guter Starter, All-Star-Spieler-Potenzial haben, halt ein bisschen drunter, aber auch mit denen kann man ja oder muss man ja auch ein Team im Endeffekt zusammenbauen. Also es gibt ja kein Team, was auf jeder Position einen kompletten Superstar-Spieler hat. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, die Positionen sind beide ziemlich tief besetzt.
Ja, falls ihr euch fragt, warum wir überhaupt Running Backs und Tight Ends jetzt in eine Folge packen, das ist relativ einfach. Wir müssen gewisse Gruppen auch einfach zusammenlegen. Und erfahrungsgemäß aus den letzten Jahren ist es so, dass die Wide Receiver mehr Gesprächsbedarf haben, weil wir dort einfach eine noch größere Gruppe haben. Alleine auf dem Feld sind meistens 3 bis 4 gleichzeitig, die spielen. Dementsprechend haben wir da natürlich auch einen viel größeren Pool an Spielern, den wir besprechen müssen. Ich denke, da werden wir auch nächste Woche tatsächlich mal so eine Top 10 oder so mal ansprechen und nicht nur die besten 5 durchgehen oder auch mal über Slot und Wideout und Z und X und alles so reden. Aber das machen wir dann. Da will ich jetzt auch niemanden verwirren. Running Backs und Tight Ends haben wir deshalb zusammengelegt, weil es halt beides dann noch die übrig gebliebenen Skill-Positions sind. Auch wenn sie jetzt grundsätzlich erstmal nicht viel miteinander zu tun haben, außer dass einige der Tight Ends gut blocken können für die Running Backs und wir auch so ein paar Hybride dabei haben, die so Fullback, H-Back, Tight End spielen können, haben wir das jetzt einfach so gemacht, um das einfach irgendwie logisch aufzuteilen. Also die letzten beiden Folgen, Positions, die jetzt noch kommen werden nach dieser, werden eben die Wideouts sein oder die Wide Receiver. Und dann am Ende die Defensive Backs. Da haben wir wieder einen logischen Zusammenbau, sage ich mal, wenn wir über Cornerbacks und Safeties reden. So, trotzdem machen wir das jetzt so und starten mit den Running Backs. Und da ist ja im Prinzip seit einem Jahr, wenn nicht noch länger, stellt sich ja eigentlich nur die Frage, wer ist der nächstbessere hinter Bijan Robinson? Und wie gut sind die Running Backs hinter Bijan Robinson, um quasi damit zu begründen, ob man Bijan Robinson Top 10, Top 15 draften sollte oder ob sich das auch lohnt, ihn auszulassen und einfach auf ja, Spieler zu warten, die man mit einem weitaus geringeren Pick kriegen kann. Ja, ich denke, ich nehme nichts vorweg, wenn ich sage, deine Top 5 beginnt mit Bijan Robinson, oder? Wie sieht's aus?
Ja, auf jeden Fall. Und lass uns über ihn sprechen, weil er es auch verdient, bevor wir jetzt direkt bei der Nummer 2 loslegen und weitermachen. Bijan Robinson ist für mich das Komplettpaket. Also er war produktiv bei der Texas University, er ist ein richtig guter Athlet. Als Rusher ist er fantastisch, also hat er jetzt vielleicht nicht so krass getestet, wie man sich das vorstellen könnte. Ist jetzt nicht ganz Saquon Barkley, was die Athletik angeht. Als Rusher, was sein Tape angeht, vielleicht sogar noch besser als Saquon Barkley war. Weiß ich nicht, ob ich mich da jetzt aus dem Fenster lehne, aber der hatte das ein oder andere, die ein oder andere schlechte Angewohnheit auch. Das sehe ich bei Bijan Robinson kaum. Also der Junge bricht Tackles überall. Den will keiner tackeln. Will Anderson hat es ja auch gesagt beim Combine. Also das war der beste Spieler, gegen den wir gespielt haben. Der Junge ist ein absolutes Top-Talent in egal welcher Draftklasse auf der Running-Back-Position. Ihm hilft's, finde ich, dass es in diesem Jahr eher weniger von diesen absoluten, ist ein First-Round-Pick für jedes Team-Typ Spieler gibt. Ich weiß nicht, ob du mir da widersprichst, aber ich sehe das schon so, deswegen könnte ich mir ihn auch vorstellen, irgendwo, ob das auf 10 die Eagles sind, ob das dann in den frühen Teens irgendein Team ist, was ihn da braucht. Also ich finde, es ist ein bisschen teamabhängig. Wenn ich jetzt erstmal eine Offensive Line bauen muss oder halt eine ganz schwache Defense habe, seien das Cornerback, seien das D-Liner, dann finde ich, sehe ich da auch die Argumentation, dass man halt erstmal diese wichtigen Positionen ausfüllen muss oder gar einen Quarterback, bevor man halt den Running Back nimmt. Aber wenn man schon ein richtig gutes Team hat und in der Position ist, jemanden wie Bijan Robinson zu draften, ist das mit Sicherheit auch einer, also wenn die Eagles den haben, dann macht der das Team signifikant besser. Dann ist das jemand, für den jede Defense gameplanen wird. Dann ist das jemand, den man draften kann und sich über 4-5 Jahre eben auch nicht mehr über die Running Back Position, voraussichtlich Verletzungen können immer passieren, auch keine Gedanken mehr machen muss. Also ja, Bijan Robinson ist ein Top-Talent. Ich weiß, da gibt's immer viele Diskussionen. Sollte man die überhaupt in der ersten Runde nehmen? Also ich denke mal, den Teams, wenn er wirklich bis 16, 17, 18 fallen sollte, dann wird es irgendwann denen auch schwerfallen, ihn einfach nicht zu nehmen, auch wenn man gar nicht unbedingt einen Running Back braucht, einfach weil seine Note und seine Draft-Bewertung halt so hoch sein wird. Also großer Fan von Bijan Robinson, für die Leute, die da draußen sind, Fantasy spielen, wenn ihr den ersten Pick habt, muss man eigentlich nicht weiter drüber nachdenken, meiner Meinung nach.
Ja, weil er wird da vorne gehen, also das ist ziemlich sicher. Wie du schon sagst, es wird Teams geben, die sich das erlauben können, ihn so früh zu draften. Und ich würde hinzufügen, Teams sollten sich aber bereits jetzt die Frage stellen, wenn sie einen Running Back in diesem Bereich draften wollen, erste Runde, erste Hälfte, erste Runde, dann sollten sie sich auch jetzt schon die Frage stellen, ob sie bereit sind, wenn Bijan Robinson das erfüllt, was sie derzeit von ihm erwarten, dass sie ihm dann auch einen Veteran-Contract in 4 Jahren geben. Denn der Pick ist natürlich verschwendet, wenn du jetzt in 4 Jahren dann die Diskussion rausholst, na gut, aber einen Running Back sollte man nicht teuer bezahlen. Weil dann sage ich mir, für 3-4 Jahre Produktion wäre mir ein First-Rounder dann immer zu viel. Also da würde ich halt grundsätzlich sagen, das muss ich dann auch mit in Kauf nehmen. Es gibt ja so die Diskussion bei Running Backs oder auch zum Beispiel bei Off-Ball-Linebackern, sage ich es genauso. Wenn du einen Off-Ball-Linebacker in Runde 1 draften willst, mach das. Aber dann musst du auch die Priorität bei deiner Kaderplanung haben, dass du sagst, ich bezahle auch einen Off-Ball-Linebacker, wenn er gut spielt. Wenn du dazu nicht bereit bist, weil der diese Wertigkeit dann vielleicht dann zumindest in deinem Vertragsgefüge nicht hat, dann solltest du dir echt überlegen, ob du einen First-Rounder nicht besser woanders hinpacken kannst. Aber diese Teams gibt es, die auch bereit sind, im Running Back noch gutes Geld zu bezahlen und vor allem, wenn sie gut spielen. Und Bijan Robinson, ja, ist für mich auch ein First-Round-Talent unbedingt, der auch ja eine Mannschaft definitiv besser macht. Und ja, Fantasy-mäßig genau das Thema Bijan Robinson, die 1. Ja, jetzt
leider halt die Frage. Ganz kurz, klar. Leider sitzen ja die wenigsten Coaches, GMs in einem Sattel, wo man sagen kann, okay, ich kann jetzt wirklich meinen Kader 4-5 Jahre in die Zukunft planen. Ich verstehe, was du meinst. Ich sehe das auch so. Nur die Realität ist, dass es halt den einen oder anderen GM vielleicht auch gibt, den einen oder anderen Coach gibt, der sitzt auf dem Hot Seat, der sagt, ich will jetzt kein Projekt als Defensive End haben, da können wir einen ähnlich guten in der zweiten Runde nehmen. Lass uns Bijan Robinson nehmen, der hilft uns dieses Jahr, die Playoffs anzugreifen. So denken man dann halt auch viele in der Praxis. Sicherlich wäre es in einer perfekten Welt theoretisch natürlich besser, wenn man Langzeit plant und sagt irgendwie, und in 5 Jahren, nachdem ich dann seine 50-Year-Option und vielleicht auch ein Franchise-Tag, dann kann ich ihm auch nochmal einen 3-Jahres-Vertrag geben. Aber das ist extrem schwer. Ich denke aber auch, wenn Bijan Robinson dann tatsächlich auch die Leistung abliefert, dann wird er das Geld auch bekommen, das wir von ihm erwarten. Nur das ist halt auch dann nochmal die Frage, also bei Saquon Barkley nochmal, der war ja eben viel verletzt, deswegen ist da die Diskussion. Da ist dann schwieriger zu sagen, okay, jetzt gebe ich Saquon Barkley noch, was weiß ich, 15 Millionen im Jahr, wenn ich weiß, durchschnittlich verpasst er jedes dritte Spiel. Aber wie gesagt, Bijan Robinson hat ja auch keine große Verletzungshistorie und alles deutet darauf hin, dass er eben sehr produktiver NFL Running Back wird, aber ist ja nie hundertprozentig mit dem Scouting.
Genau, wir sind dann auch derselben Meinung, dass es dahinter eine Lücke gibt. Also das ist schon, wenn du einen First-Round-Pick für einen Running Back ausgibst, dann muss es ein Ausnahmespieler sein. Und den sehen wir beide in Bijan Robinson. Den sehen wir aber sonst in keinem. Ich sag mal so, ich würde am Ende noch einen Namen nennen, bei dem ich die Upside sehe, der aber nicht in meiner Top 5 ist, dass er so ein Ausnahme-Running-Back werden könnte. Da werden wir dann vielleicht noch kurz drüber reden. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei der Top 5 und bin ich gespannt, wer deine 2 bis 5 sind. Die darfst du jetzt erstmal nacheinander vortragen.
Ja, genau. 2 und 3 kommen aus dem Start, haben beide Football im Staat Alabama gespielt, sind für mich ziemlich ähnlich, aber durchaus unterschiedliche Typen oder Arten von Running Backs. Die 2 ist Jahmyr Gibbs von der eben University of Alabama. Er ist eher so der schnelle, der Outside-Runner, der jetzt nicht unbedingt der Tackle-Breaker innen sein wird, aber er ist ja eben sehr schnell, passt so in dieses Shanahan-Scheme, in diese Art Running Back, hat auch gute Hände als Receiver, auch als Blocker, da ist er eben, also wie gesagt, wir sind schon wieder bei denen, die halt nicht 100% komplett sind, aber Jahmyr Gibbs, der war vorher bei Georgia Tech total stark, ist für mich eine sichere Bank, auch eben durch seine Receiving oder was er als Receiver macht, das ist extrem wichtig in der heutigen NFL, da ist er total stark. Für mich auch jemand, den ich mir, wenn er nicht in der späten ersten Runde schon weg ist, der wahrscheinlich in der frühen zweiten Runde irgendwann vom Board geht, eben halt für so ein Team, dass so ein Fit hat. Ich mag ihn tatsächlich sogar besser als Breece Hall letztes Jahr und ich finde, die beiden kann man ein bisschen vergleichen von der Art und Weise, Art Spieler, ohne das jetzt 1:1 zu machen, aber ich finde, er zeigt noch mal mehr als Third Down Option, eben als Receiver. An dritter Stelle, wie gesagt, im selben Tier, im selben, oder die sind nicht weit voneinander entfernt, habe ich Tank Bigsby von Auburn. Der hat so ein bisschen, also der hat hinter einer ganz schlechten O-Line gespielt im Vergleich zu anderen SEC-Teams oder ja, hat da nicht viel Platz gehabt, das muss man einfach so sagen, und hat immer wieder was draus gemacht. Er ist eher so der physische Typ, Running Back, hat jetzt auch dafür ganz gutes Testing hingelegt, das war so ein bisschen eine Sorge, weil man ihn eigentlich so im offenen Feld nicht viel gesehen hat. Er ist eher so der Bruiser, der Inside Runner, dem du auch 25 Mal den Ball geben kannst, der auch ein Spiel im Dezember in der Kälte halt auch mal beenden kann, weil er dann das eine entscheidende Tackle nochmal brechen kann. Denke ich, da ist auch sehr viel Wert drin. Ich habe so ein bisschen gehört, dass er vielleicht so eine leichte Diva ist, aber das kann man dann natürlich wieder eher weniger gebrauchen. Auch das kann einen dann eine Runde kosten im Draft-Prozess. Bin mir aber da auch noch nicht so hundertprozentig sicher, wie ernst man das nehmen kann bei ihm, einfach weil ich es einmal gehört habe. Aber ja, Tank Bigsby für mich die Nummer 3. Ich würde dann erstmal das Mikro nochmal an dich übergeben, um zu sehen, ob du auch so eine zweite Gruppe hast, direkt hinter Bijan Robinson.
Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Also ich bin bei Jahmyr Gibbs, bin ich tatsächlich an 2, um dann aber quasi die nächste Lücke wieder aufzumachen. Jahmyr Gibbs in meinen Augen auch ein Spieler, der der sehr vielseitig ist, also der vielseitig einsetzbar ist. Ich finde den Vergleich mit Breece Hall auch passend, was zumindest das angeht, was er in der NFL spielen kann. Ich bin tatsächlich bei Tank Bigsby in einer etwas anderen Meinung. Ich muss dazu sagen, ich war auch bei Tyler Allgeier und solchen Art Running. Also ich war auch im letzten Jahr bei Tyler Allgeier, glaube ich, sagen sie. Ich sage Allgeier. war ich tatsächlich viel tiefer. Ich bin kein Freund von diesen Brummern, sage ich mal. Tank ist für mich, ist er mir manchmal zu unentschlossen beim Snap. Also ich mag, wir kennen das vielleicht alle noch aus diesen Le'Veon Bell-Zeiten, so, ich mag, wenn man erstmal guckt, wie sich das Play entwickelt, um dann einfach das Maximum herauszuholen. Aber Bigsby lässt doch auch eine Menge liegen und ich würde das nicht alles nur auf die Offensive Line schieben. Also ich habe das oft tatsächlich bei Spielern bei der Beschreibung dazu geschrieben, nimmt, was er kriegen kann. Das trifft tatsächlich auf viele Running Backs zu und das ist generell halt erstmal eine Grundvoraussetzung in meinen Augen, dass man eben nichts liegen lässt. Es ist aber tatsächlich eine Einstellungssache, ob ich derjenige bin, der so diesen Bruiser haben möchte. Aber wenn ich einen Bruiser habe, dann bin ich der Meinung, dann möchte ich auf jeden Fall einen haben, der, ja, der die Plays mitnimmt, die da sind, ne? Und das ist so mein Manko mit ihm. Ich finde aber auch, wenn man ihn halt sieht und wenn man ihn spielen sieht, das sind schon eine Menge Plays dabei, wo man denkt so, wow, also das ist stark, wie er sich durchtankt. Einfach, ne? das passt einfach. Ich bin an 3 deshalb bei Zach Evans und das ist vielleicht überraschend, weil der, ja, vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Namen bekommen hat, als er ist, aber das ist halt dieser Zone Runner, der einfach das nimmt, was man ihm gibt. Also der wirklich einfach abwartet, bis die Lücke aufgeht und dann halt mit Vollstoff durchzieht. Das ist halt sein Spielstil. Ich finde, dass er im Receiving Game noch ein bisschen stärker werden kann, auch noch ein bisschen mehr Vielseitigkeit dadurch mitbringen kann. Das ist aber ein Punkt, den habe ich glaube, in dieser Klasse so extrem erlebt wie in keiner Klasse davor, dass wir sehr wenig Vielseitigkeit bekommen auf Seiten der Running Backs. Also sehr wenig Spieler, die bereits Pass-Protections oft gemacht haben, sehr wenig Spieler, die auch dann im Receiving-Game eingesetzt werden. Also du merkst auch, im College fängt man an, sich zu spezialisieren, ne? Mit den Running Backs, so wie die NFL das halt macht. Ist natürlich jetzt aber nachteilig für die, weil du kriegst natürlich über das Tape zumindest wenig Gewissheit darüber, ob ein Spieler ein Every-Down-Back ist. Aber bei Zach Evans würde ich erstmal sagen, von dem, was du kriegst, kannst du ziemlich sicher sagen, dass er diese Rolle einnehmen kann. Also ich erwarte mir tatsächlich von Zach Evans daher einen höheren Impact einfach in der NFL als von einem Tank Bigsby, der schneller in so eine, ja, in so eine Rolle gedrückt werden könnte, wo es dann heißt so, du machst das, du machst die harten Plays, das ist dein Job hier, so Khalil Herbert-mäßig bei den Bears vielleicht, so, ne? So, der jetzt auch definitiv nicht die führende Rolle kriegen wird im Backfield. Das ist so mein Gedanke dabei, ja. Weshalb ich damit Zach Evans gehe.
Ich sehe die beiden tatsächlich, also ich sehe es genau andersrum, weil ich habe jetzt nach der dritten Position habe ich das Ganze so ein bisschen gesplittet. Da habe ich so noch ein Ranking oder einfach noch ein paar Namen, also ich habe gar keine Top 5, wer so meine besten Wide Zone Change of Pace Typ Backs sind, Third Down Backs, und dann habe ich noch so eine beste Early Down Backs, also die ersten, zweiten Down eher so die kompletten Grinder sind, und ich habe tatsächlich in dieser White Zone Third Down Change of Pace Gruppe, da habe ich auch Zach Evans drin. Ich sehe halt einfach nicht, dass er Tackle bricht, wie du schon sagst, also wir sehen ihn, wie er eingesetzt wird in einem White Zone Scheme ähnlich. Wenn da was geblockt ist, dann nutzt er das auch, dann findet er die Lücke eben bei diesen White Zone Läufen, aber er bringt dann nichts noch extra, finde ich, außer halt seinen Speed. Der hat ungefähr ein 4-4er Speed. Ich habe jetzt nicht gesehen, was er genau beim Combine gelaufen ist, müsste ich mir nochmal notieren, aber ich brauche auch eigentlich keinen 40-Yard-Dash zu sehen, um zu sehen, dass der Junge relativ schnell ist. Also Ja, ich habe dann da in dieser Gruppe habe ich noch Devin Achane von der Texas A&M, der ja eben vielleicht noch mal eine Idee schneller ist, der noch mal ein bisschen mehr Agilität mitbringt. Aber wenn der halt eben Kontakt bekommt, dann ist es bei ihm auch, dann sind die Runs bei ihm relativ schnell beendet. Also er ist halt nicht mal 200 Pfund. Das ist ziemlich leicht für einen Running Back. Wenn man ihn aber, also er ist eher so der Typ, der 10 Carries bekommt, davon halt viele outside in der NFL, und dann kann man ihm den Ball auch mal werfen bei einem Screen, weil wenn dann wirklich das Blocking mal da ist, ist er weg. Da wird ihn auch keiner mehr einholen, der hat Speed wie halt ein Sprinter. Er ist da drin. Dann habe ich noch Kenny McIntosh, der ist aber eher so der pure Receiver, hat beim Combine nicht überzeugt, obwohl er eigentlich auf dem Tape ziemlich athletisch aussieht. Bei Georgia wird er manchmal benutzt, fast wie schon ein ganz normaler Receiver. Da war Todd Monken, der Offensive Coordinator, auch immer wieder kreativ, wie er ihn eingesetzt hat, auch was das Route Running angeht. Also wie gesagt, bisschen komisch, dass er nur eine 4-6 gelaufen ist beim Combine. Vielleicht war er auch verletzt, habt ihr jetzt mehr noch nicht so gehört. Aber spielt eigentlich schneller als das. Ist auch nicht der größte Tacklebreaker. Also dafür hatte Georgia dann auch wieder andere Jungs, die man dann da mal irgendwie in Sachen Inside Zone Dive oder so weiter und so weiter reingeschickt hat. Aber auch er kann für mich mit so jemandem, der diese Läufe übernimmt, auch eine Rolle spielen. Dann habe ich noch Tajay Spears. Über ihn haben wir ja schon von der Tulane, über ihn haben wir ja schon auch im Rahmen des Senior Bowls gesprochen. Hat sich, glaube ich, in diesem Pre-Draft-Prozess extrem geholfen, indem er auch beim Senior Bowl eben sehr gut aussah. Vielleicht der beste pure Route-Runner. Ich denke mal, er kann auch ein bisschen was als Pass-Blocker. Er kann auch ein paar Carries übernehmen, vielleicht noch mehr als ein Devin Achane. Hat halt nicht so dieses, ich sag mal, ja, die Möglichkeit, jetzt so komplett mit einem Touch oder mit einer Berührung des Balles das Spiel zu drehen, was halt ein Devin Achane, vielleicht auch ein Zach Evans kann. Trotzdem Tajay Spears sehe ich auch. Also wenn euer Team Tajay Spears draftet, könnt ihr davon ausgehen, dass auch der in eurem Running Back Committee irgendwie eine, vielleicht auch eine führendere Rolle übernimmt, aber eben nicht, denke ich mal, die komplette Rolle als Every Down Back übernehmen wird. Das heißt nicht, dass er nie am First Down mal einen Carry bekommt, aber vielleicht dann, dass er einen Drive macht und dann in dem Drive erst am Third Down im nächsten wieder reinkommt. Ihr wisst, was ich meine. Aber ja, das sind so die drei, die ich in dem dritten Tier als eben Third Down Backs oder eben nur Wide Zone Backs habe.
Ich bin bei Devon Achane und McIntosh, Spears sind wir uns auch ziemlich einig. Ich würde vielleicht noch einen dazu nehmen, den ich ja, weil er halt so, er ist der Prototyp eines klassischen Running Backs, finde ich. Das ist Zach Charbonnet, wenn du ihn, also ich finde, wenn du UCLA anguckst, du siehst die ersten zwei, drei Szenen, Zach Charbonnet sieht einfach sehr natürlich da hinten aus und du hast so das Gefühl, okay, das ist 1:1 eigentlich das, was du sonntags von einem Running Back sehen willst, so, ne? Was er spielt, wie er das macht, so. Er ist vielleicht auch derjenige, der am ehesten auch so diese ganzen Skills, die es noch zu lernen gibt, eben auf die Kette bringt, weil er auch die richtige Körperlichkeit dafür hat. Ich sag mal, ne, viele sind, du hast, wenn wir zum Beispiel Devon Achane nennen, dann müssen wir auch dazu sagen, dass er halt 5'8" groß ist und keine 190 Pfund wiegt. So, das ist halt auch die Wahrheit. Und das ist natürlich, sag mal, du kannst jetzt nicht jeden Spieler deshalb mit Darren Sproles vergleichen, nur weil er klein ist und wenig wiegt. Aber das ist halt dann schon so eine Grenze, wo du dich fragst, so, okay, ist das für die NFL noch genug? Oder, ich finde aber zum Beispiel, dass er halt einen sehr, sehr, sehr starken Hit-Speed hat. Also, dass er halt echt so eine Big-Play-Maschine sein kann, wie du schon sagst. Wenige Snaps, aber dafür halt echt ein paar ziemlich geile Plays raushaut, ne?
Auch als Kick-Returner, Punt-Returner würde ich so jemanden wie Devin Achane gerne sehen. Genau. Und wie gesagt, das hatte ich ja auch angesprochen, er ist einfach klein und also vergleichsweise muss da dann eben dementsprechend halt auch eingesetzt werden. Also ein Zach Charbonnet, genau, den habe ich in diesem Early-Down-Ranking, wo ich da nochmal drei nennen wollte, habe ich den auch drin. Also was er in Sachen Tackle-Breaking macht, macht einfach Spaß, sich das anzuschauen. Hat auch so ein bisschen seine Instinkte verbessert. Das war über den Sommer schon was mich immer mal wieder geärgert hat. Eigentlich hinter einer guten, hinter einer ordentlichen UCLA-O-Line hat er ja immer wieder auch was liegen gelassen, um dann eben den Big Play zu machen. Vielleicht so ein bisschen das, was du auch bei Tank Bigsby gesehen hast. Und hatte dann halt nie so den Speed, habe ich gedacht. Aber ja, ist ein Tacklebreaker. Soll ich da noch kurz die anderen beiden nennen, die ich in dem Tier habe? Was ja, die Early Down. Ja. Dann habe ich noch Sean Tucker von Syracuse, der beim Pro Day krasses Testing hingelegt hat, um das nochmal zu sagen. Aber das ist jemand, der in Sachen Instinkte, was ich eben bei Charbonnet, der das noch so ein bisschen lernen musste, hatte der halt vom ersten Tag, also er war als Freshman extrem produktiv für die Syracuse Orange und kann vielleicht auch so ein bisschen Wide Zone spielen, kann aber auch Tackle brechen, ist eher so der ausgerundete Typ, aber ist halt jetzt bei nichts, macht jetzt halt in keinem Aspekt auf dem NFL-Level den Unterschied. Also das ist jemand, den man auch, wenn man noch einen anderen Running Back hat, kann man Sean Tucker eben dann bei dem einsetzen, wo der andere nicht so gut ist. Also sprich, man hat einen richtig guten Receiver jetzt schon, dann kann man sagen, Sean Tucker, dem geben wir 15 Carries und lassen vielleicht das eine oder andere Mal beim Blocken auf dem Feld. Aber ja, wir haben es ja schon angesprochen, eben viele Running-Back-Räume sind Rotation eigentlich alle. Selbst bei den Giants kriegt Saquon Barkley auch immer mal eine Ruhepause. Sean Tucker durchaus ausgewogen. Und dann habe ich noch den, über den wir schon länger sprechen, das ist Roshon Johnson, der Teamkollege von Bijan Robinson, ja, von Texas. Der ist nochmal eine Nummer schwerer und nochmal eine Nummer physischer als Bijan. Natürlich nicht so der Athlet, aber das ist auch einer, der super Blocking gezeigt hat, immer schon mal auch als Lead-Blocker. Ich weiß noch damals als jetzt komme ich nicht drauf, Sam Ellinger bei Texas war, hat Roshon Johnson auch immer wieder als Lead-Blocker, also für ihn geblockt. Auch im Pass-Blocking hat er beim Senior Bowl sich bewiesen. Auch er ist jemand, den ich am zweiten Tag antizipiere, dass er da gedraftet wird. Und je nachdem, wo er landet, du hast jetzt schon Tyler Allgeier angesprochen, der eine relativ große Rolle bei den Falcons gespielt hat. Also ich finde, Roshon Johnson hat bessere Skills als Allgeier und ein ähnliches physisches Mindset, eben um immer wieder auch das sogenannte Dirty Work zu machen. Also ich sag mal die Drecksarbeit und ja, auch Roshon Johnson. Also ihr seht, es sind eben viele Namen dabei und viele Spieler dabei, bei denen ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass die auch direkt schon als Rookie eben eine Rolle finden und ja, in einem Backfield partizipieren.
Ich will einmal kurz, weil ich die Information habe, Sean Tucker muss zum Recheck von Medicals beim Combine, also leider, genau, du verziehst schon das Gesicht, war wohl was auffällig. Das ist also, wenn du zum Recheck musst, ist das auf jeden Fall eine rote Flagge. Also dann ist nicht irgendwie nur, wir haben was entdeckt, was vielleicht was sein könnte, sondern da ist dann wirklich der Punkt, wo Ärzte sagen, ey, das musst du nochmal kontrollieren lassen. Das kann sehr schnell auch was mit dem Herz-Kreislauf-System und so zu tun haben. Da muss man wirklich aufpassen, was Anfang April da eventuell ans Licht kommt.
Kann aber auch sein, dass es eine Verletzung ist, die man im Februar hatte oder im März, wo man halt da war und wo man dann nochmal sehen will, okay, wie ist das Ganze geheilt, wie ist die Progression davon. Also wir spekulieren jetzt hier, aber das gibt es auch auf jeden Fall eher ein schlechtes Zeichen, muss aber nicht unbedingt fatal sein. Aber
es gibt zum nächsten Monatsstart, gibt es die Medicals nochmal, die Rechecks, da sind auch andere Spieler zu eingeladen. Sean Tucker war jetzt der, bei dem ich es halt schon mitbekommen habe. Ich sag mal so, ihr könnt im Draft, wenn wir bis dahin nichts rausfinden, auf jeden Fall feststellen, wenn Sean Tucker mit seinem Skillset nicht gedraftet wird, dann könnt ihr davon ausgehen, dass mehr dahinter steckt. Dass man dort was entdeckt hat, was Teams beunruhigt. Warum er halt als undrafted Free Agent irgendwo erstmal in die Camps geht. Wenn er, sag ich mal, ja, was würden wir sagen?
Früher Tag 3 würde ich noch sagen, okay, dann ist vielleicht ein bisschen das wäre schon fast noch normal, also wenn er in der vierten Runde geht, aber so ab sechste, siebte Runde oder eben sogar als Free Agent, dann war da auf jeden Fall mehr dran und dann gab's da viele, viele Medical Red Flags, weil, also vom Tape her ist er für mich zumindest ein Viertrundenspieler.
Genau. Also wenn er in den Bereich geht, wie gesagt, früher Tag 3, vielleicht sogar Tag 2, dann braucht man sich erstmal keine Gedanken machen. Oder sagen wir so, dann hat es das Team, was ihn gedraftet hat, definitiv nicht beunruhigt. Und genau. weil es dann einfach in diesem Bereich auch Spieler gibt, die nicht unbedingt viel schlechter sind. Und wenn man wegen denen halt keine Bedenken hat, was die Medizin angeht, dann nimmst du halt eher den, das ist ja klar. Warum dann einen Drittrunden-Pick auf einen Spieler zu investieren, bei dem du dir nicht sicher bist, ob der jemand spielen wird für dich? Das machst du natürlich nicht. Ich würde ganz gerne zum Ende, weil wir haben jetzt so ein bisschen ein Wirrwarr in der Top 5 gemacht.
Einmal
runterbrechen, aber einen Spieler möchte ich trotzdem noch nennen, weil er einfach, weil er noch sehr roh ist, weil er wenig Spielerfahrung hat, weil er aber...
Darf ich es raten?
Ja, natürlich.
Ist Israel Abikanda von Pittsburgh.
Genau so ist es.
Ich kenne dich zu gut.
Sieht aus wie Adrian Peterson, also hat echt einen Körperbau, eine Statur und auch einen Laufstil, wie der großartige AD, zumindest was das Spielerische angeht, von seinem Off-Field-Thema mit seinen Kindern und so wollen wir jetzt mal nicht sprechen, aber wir reden jetzt davon, dass das einer der größten Running Backs gewesen ist, den die NFL wahrscheinlich hatte und das ist halt das, was man sich wünscht, was aus Abanikanda werden könnte. Und ich sag mal so, ich finde es sehr schade, dass er nicht noch ein Jahr länger am College geblieben ist, dass er nicht eventuell auch gesagt hat, so, ja gut, jetzt war ich in Pittsburgh, jetzt könnte ich es eigentlich auch noch mal so an so einer Powerschule versuchen, wo ich eventuell auch ein Faktor für die Playoffs sein kann. Jahmyr Gibbs hat das ja gemacht, Georgia Tech nach Alabama und das hat seinem Draftstock definitiv geholfen, dass er diesen Sprung nochmal gemacht hat, auch wenn er an der Georgia Tech natürlich schon, man hat schon so über ihn geredet. Und er ist ein Spieler, der hat es einfach noch viel zu wenig gezeigt, dass er als Allrounder auch funktionieren kann. Aber ich finde eben, dass du siehst, dass er sich unglaublich schnell über das Feld bewegen kann, mit einem sehr tiefen Schritt dabei, kann über die harten Yards gehen, wird aber auch im Passangriff eingesetzt, auch wenn es dort eben noch so ein paar, ja, ich sag mal, Fokus-Drops gibt, ne, wo du noch nicht ganz so, also das halt nicht vergessen und deswegen verstehe ich halt nicht, warum der Junge jetzt schon in den Draft geht. Der ist gerade 20 geworden, also wirklich erst vor 3-4 Monaten 20 Jahre alt geworden. Und deswegen kannst du den natürlich auch als Projekt draften, also ohne weiteres. Mit dem, was du gesehen hast von ihm, kannst du, auch da sind wir, finde ich, früher Tag 3, wenn du bei den Running Backs bist, wenn du bereits ganz zufrieden bist mit dem, was du was du auf Running Back hast, denn auch er kann natürlich erstmal Special Teams spielen, kann die Erfahrung sammeln, die es braucht. Und dem bringst du erstmal ein paar Snaps und dann guckst du mal, was in einem Jahr vielleicht dann mehr mit ihm geht. Ne? Und das, den möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, weil er vor allem auch, denke ich, für so, ja, ich sag mal, für Fantasy Drafts könnte er so ein Sleeper sein, den man sich am Ende noch holt, wo man sagt so, ah, der hatte nur ein paar Reps und irgendwie hat den keiner auf dem Zettel. Aber der könnte halt auf lange Sicht gesehen, könnte er einer der besten Running Backs dieser Klasse sein, wenn ich neben Bijan Robinson, dass wir wirklich von einer ganz, ganz großen Draft-Klasse eigentlich reden dann, ne, mit den beiden. Denn das ist wirklich die Kategorie, sag ich mal, in die kann, und das sind ganz viele Wenns und sehr hypothetisch, in die kann dieser Spieler mit diesen Anlagen, die er halt mitbringt, aufsteigen.
Ja, nachdem ich unser ganzes Format eh schon über den Haufen geworfen hatte, war dann Abikanda einer, wo ich gesagt habe, okay, ich schreibe jetzt nicht noch einen 11. Running Back oder wie viel ich dann hier hätte auf. Aber du hast recht, eigentlich gehört er damit rein in die Gruppe, die ich eben genannt hatte. Und ja, ich sehe ihn ähnlich. Also Großpotenzial, richtig guter Spieler und weiß gar nicht, ob ihm das so sehr wehtut. Es gibt ja auch Teams, die sehr an dieses wenig, die gerade auf Running Back sehr auf junge Spieler setzen, auf Spieler, die eben noch nicht so viele Hits in Spielsituationen bekommen haben. Also vielleicht für die ist ja bekannter, nochmal interessanter als dass man dann sagt, okay, der hat halt noch nicht viel gespielt, als dass ihm das wehtut.
Mhm. Ganz zum Schluss müssen wir es natürlich einmal auf den Punkt bringen, weil wir es in den weil wir es bei jeder Positionsgruppe bisher gemacht haben und ich mir auch vorstellen könnte, dass einige ganz blank einfach mitschreiben und sagen, ich will jetzt die Top 5 von Lorenz und die Top 5 von Philipp. Also unabhängig vom Scheme, von den Fähigkeiten, von allem drunter, ganz knapp, einfach nur die Namen sagen, Platz 1 bis 5, Lorenz, bitte.
Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs, Tank Bigsby und dann nehmen wir Roshan Johnson und Tajay Spears.
Okay, und meine sind Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs, Zach Evans, Devon Achain und Zach Charbonnet. Gut. Dann haben wir die Running Backs, also abgefrühstückt. Kommen wir zu den Titans und ich garantiere dir jetzt schon, es wird wild. Also, ich mache das normalerweise so, dass ich Fähigkeiten und Anlagen, dass ich halt verschiedene Punkte vergebe. Ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, wie ich was gewichte und wie ich was mache. Das sind halt so, so mache ich das. So, ganz einfach. Und am Ende kommt da halt eine Zahl bei raus. So, sag ich mal. Ne? Und mein Bauchgefühl hätte mir, glaube ich, was anderes gesagt, als das, was da jetzt am Ende mal rausgekommen ist, sage ich dir ganz ehrlich. Deswegen, ich habe gar nicht mal so viel Confidence, so viel Selbstvertrauen dabei, meine Top 5 vorzutragen, weil, wie gesagt, die ist wirklich wild. Ich suche gerade auch noch nach Argumenten, warum Dalton Kincaid plötzlich nicht in meiner Top 5 ist. Also, ja. Du schaust hoch. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf, was du über ihn zu berichten hast. Weil momentan ist er da nicht drin. Und ich muss sagen, ich habe klar auch die athletischen Werte vom RAS genommen und so. Also, dass ich da auch nochmal geguckt habe, wie athletisch kann ein Spieler letztendlich sein. Kincaid hat da momentan noch nichts. Also, ich glaube, der Pro Day steht noch aus und beim Combine hat er nicht getestet. Dementsprechend müssen wir da eben noch auf Zahlen warten. Zumindest hatte ich keine, sagen wir mal so. Und vielleicht kann er noch einen Sprung machen. Aber momentan ist das eben meine Top 5. Und wie gesagt, ich bin ein bisschen überrascht. Ich lese sie trotzdem einmal vor. Und ich muss das so machen, dass ich dabei dein Gesicht sehe. Das ist ganz wichtig. Also meine Nummer 1 ist Michael Meyer. Meine Nummer 2 ist Darnell Washington. Dann.
Ja, das ist schon mal, da sehen wir tatsächlich gleich bis, oder ja, ja, ja. Haben wir dann, dasselbe bis jetzt. Okay, jetzt denke ich mal, wird's wild.
Ja, dann Luke Schoonmaker, Sam Laporta und Brandon Strange. Ja.
Okay.
Da wird erstmal geguckt. Also, ich fange mal an. Warum sind diese 5 da drin? Wie gesagt, ich bin bisher noch sehr überrascht darüber, dass Kincaid es eben nicht geschafft hat. Und ich bin mir noch gar nicht sicher, ob es daran liegt, dass Kincaid von mir zu schlecht bewertet wird oder dass ich diese vielleicht zu gut bewerte. Ich sage einmal mal was zu den Spielern. Also Meyer ist der klassische Tight End, der weiß sich zu bewegen, fängt sehr schwierige Bälle auch quasi mit Leichtigkeit. Das sieht alles sehr natürlich bei ihm aus. Ich mag, wie er nach dem Snap released, wie er startet, wie er das Ganze aber auch technisch sauber macht mit sauberer Beinarbeit, was ihm dann wiederum natürlich auch im Blocking hilft. Er ist vielleicht nicht unbedingt der Route Runner, der darüber ganz viel gewinnt, aber das machen ja die wenigsten Tight Ends. Die meisten Tight Ends suchen wirklich die Soft Spots in der Defense und setzen sich da rein. Das ist das, was sie am besten können, vor allem auch wenn sie physisch diese Präsenz mitbringen, dass sie dort eben Plays machen können und sich darüber eben auch regelmäßig anspielbar machen. Es ist im Zentrum manchmal sogar entscheidender als gutes, sauberes Route Running, weil du einfach als Quarterback weißt, der ist immer in deinem Sichtfeld, der Tight End, und du kannst immer relativ gut sehen, ob er bei diesem Play gerade wieder eine Schnittstelle gefunden hat. Und du siehst bei Michael Meyer, A, er wird oft angeworfen, und B, er findet auch oft diese Schnittstellen. Also du siehst im Tape einfach oft einen Tight End, der in diese freien Räume kommt. Und das ist etwas, das traue ich ihm auch in der NFL zu. Und da sind wir, denke ich, auch auf dem Level. Michael Meyer hat das Zeug dazu, ein besonderer Tight End in dieser Liga zu sein. Also ein Tight End, der einfach, wenn wir von klassischen Tight Ends reden, müssen wir halt weg von Travis Kelce und so. Dann müssen wir halt hin zu Zach Miller oder so zum Beispiel. So solche Tight Ends, die wirklich viele, viele Snaps gesehen haben im Spiel, die rund um 90% der Snaps gesehen haben, die häufig einfach auch als reine Blocker fungiert haben. Es gab Spiele, in denen haben die nicht einen Ball gekriegt, weil die an dem Tag einfach nur für die Drecksarbeit zuständig waren. Für die Blockarbeit, nicht Drecksarbeit, Blockarbeit, die ist nämlich wichtig. Und dann aber auch immer wieder so richtige, ja, richtig krasse Catches gemacht haben durchs Zentrum, wo du denkst, so, viele Spieler würden da einfach zurückziehen und hätten Angst, den Ball da überhaupt runterzunehmen. Das ist Michael Meyer. So, Daniel Washington, meine 2. Ich rede da jetzt erstmal ganz viel, weil ich mal mein Ranking vorstellen darf. Der in einem Scheme mit viel Play-Action, glaube ich, kann der ziemlich nice funktionieren, weil ich finde, dass er das durch seine natürliche Statur einfach auch relativ gut verbergen kann, was er jetzt gleich als nächstes macht. Also ist er jetzt der Receiver bei diesem Play oder der Blocker? Das ist zum Beispiel auch etwas, worauf ich beim Tape-Schauen immer wieder achte. So, erstmal nehme ich den Spieler überhaupt wahr, wenn er auf dem Feld steht. Also ich finde dieses Tape-Gucken mit, da kommt so ein Kringel um den Spieler, finde ich ganz fürchterlich. Also mir muss der Spieler erstmal auffallen, sage ich ganz ehrlich. So, das ist bei Daniel Washington, obwohl Brock Bowers zum Beispiel noch mit dem Team ist, auf jeden Fall da. Und was mir halt gefällt, ist, du siehst bei Daniel Washington nicht direkt beim Snap, aka, gut, jetzt läuft er seine Route, jetzt ist er gleich der Blocker. Das ist etwas, was er dem Gegner nicht unbedingt gibt und was sicherlich auch eine Möglichkeit ist, wie man ihn einsetzen kann. Man muss dazu sagen, er ist sicherlich niemand, der so scharfe Route Breaks läuft oder so, sondern auch eben jemand, der eher die Soft Spots in der Defense sucht, dann aber auch in der Lage ist, aufgrund seiner Athletik, die er ja auch beim Combine präsentiert hat, damit was zu machen. Also der schafft es nicht unbedingt jetzt, jeden Gegenspieler auszutanzen. Dafür ist er, glaube ich, ein bisschen steif, aber er schafft es einfach durch seine Physis auch und durch seine Schnelligkeit, die er dann in der Beschleunigung aufnehmen kann, dass er halt auch mal ein, zwei Tackles noch bricht, bevor er zu Boden gerissen wird. Schoonmaker ist so ein bisschen so der, bietet Upside, weil du hast mit ihm Tight End, der ja viel weniger den Ball bekommen hat, als man es ihm eigentlich zutrauen würde. Wenn man ihn sieht, möchte man eigentlich, dass er häufiger ins Passspiel einbezogen wird, dass er auch häufiger nicht nur in die Flats läuft oder so, ne, sondern dass du ihm einfach mehr Möglichkeiten gibst, seine natürliche Position zu spielen. Das fehlt tatsächlich so ein bisschen. Was du halt von ihm bekommst, ist, dass er sehr gut blockt, dass er sichere Fanghände hat, wenn er den Ball bekommt, dass du ihn auch vielseitig einsetzen kannst. Ich sag mal, der hat auch in Michigan von auch wenn er dann nicht unbedingt den riesen Route Tree gelaufen hat, ist er quasi von H-Back über Inline-Blocker bis hin zum Slot-Receiver, hat er überall gestanden vor dem Snap. Und war auch überall präsent in dem Moment, wo er da gespielt hat. Und ich denke, am Anfang würde er vielleicht bei einem Team mit viel 12 Personal, also mit viel 2 Tight End Sets und so, würde auf jeden Fall funktionieren, weil er eben so gut blockt. Wo du dann aber guckst, so welche Möglichkeiten habe ich vielleicht mehr als Michigan das gemacht hat, um ihn in Szene zu setzen. So. Lass ich dich kurz mal schon reden, oder? Weil das war jetzt meine Top 3. Du darfst mal drauf reagieren.
Ja, genau. Fangen wir mal bei dem an, wo ich auf jeden Fall mitgehe. Das ist die Nummer 1, Michael Meyer, ist auch bei mir. Der, ich sag jetzt mal, reine Scout in mir sagt, okay, der hat jetzt nicht die optimale Größe und Armlänge und Wingspan und nicht die optimale 40-Yard-Dash und so weiter gelaufen. Aber der, ich sag mal, die andere Seite sagt dann einfach, dass der Junge seit 3 Jahren richtig gutes Tape bei Notre Dame spielt, das mit einer Selbstverständlichkeit macht, sowohl beim Blocking als auch als Receiver, eine Physis mitbringt, der einfach auch schwer zu tackeln ist, weiche Hände, ich mir halt nicht vorstellen kann, dass er kein Starting Tight End und kein richtig ordentlicher, richtig guter Starting Tight End in der NFL wird. Für mich, wenn du jetzt richtig nur nach Upside und nach Potenzial gehst, mein Nummer 2, Daniel Washington, also der Junge, du hast schon gesagt, wenn man die Georgia Offense anguckt, ist derjenige, der raussticht, also trotz Brock Bowers, der auch ein super Spieler ist, über den reden wir nächstes Jahr. Daniel Washington, der sticht raus, der könnte bei einem anderen Team, die hier vielleicht nicht 4 NFL-Tackles haben wie Georgia, könnte der auch Tackle spielen, wenn der eine Offseason mal ein bisschen Gewicht zulegt. Also da waren teilweise Plays dabei bei ihm in Pass Protection, wo das von der Beinarbeit schon fast Textbook ist. Also ich will das jetzt nicht überbewerten, aber das zeigt auch so ein bisschen, welche physische Dominanz er mitbringt. Einfach wegen seiner Größe, Kraft. Als Blocker ist er ein dauerhafter, er ist eben die ganzen anderen Titans, über die wir, oder fast alle anderen Titans, über die wir sprechen werden, das sind Blocker, die nennt man im Englischen so Positional Blocker. Das heißt, die suchen sich einen Winkel aus und halten dann die Position gegenüber dem Defensivspieler. Die verlieren sozusagen ihren Rap langsam, aber eben langsam genug, um entweder als Passblocker eben dem Quarterback genug Zeit zu lassen oder eben dem Running Back bis zum letzten Moment noch so die Lücke zu geben. Also Daniel Washington, der bewegt Defensive Linemen als Blocker. Also der kann die auch mal, der kann auch mal einen Defensive End aus seinem, als nicht als zweiter Blocker, der hinzukommt, sondern nur er alleine kann auch mal einen Defensive End aus seinem Anker graben und so weiter. Also da ein absolutes Plus. Dann kommen wir zum Receiving. Er ist jetzt nicht super dynamisch, was sein Route Running angeht, aber in der Red Zone weiß ich nicht, wie man das verteidigen will. Auch wie du schon sagst, wenn man da noch ein bisschen die Run-Gefahr hat. Also du kannst auch nicht einfach sagen, ich stelle jetzt, keine Ahnung, einen Cornerback ihm gegenüber, der wahrscheinlich sowieso zu klein ist, oder auch einen Linebacker macht es da schwierig, weil wenn er den dann im 1 gegen 1 als Blocker hat, ist das zwar nicht so ein großes Mismatch wie in der Coverage, aber ja, also er ist schwer zu stoppen, einfach weil er blocken und fangen kann. Er hat richtig gutes Testing hingelegt. Ich weiß, es gab Sorgen, ob er der beste Athlet ist. Die Sorgen hatte ich persönlich nicht. Wir haben ihn ja auch gegen Oregon gesehen, da springt er einfach mal über einen Verteidiger. Riesenpotenzial für mich. Also wenn jemand das Potenzial hat, vielleicht auch zu so einem Rob Gronkowski-Typ zu werden, dann kann Daniel Washington das sein. Rob Gronkowski natürlich einer der besten Titans aller Zeiten, also sollte man das nicht erwarten. Aber ja, an 3 hattest du Luke Schoonmaker, also ich gebe allem mit, dass der eine sichere Bank wird, ist für mich garantiert ein Titan 2 für die nächsten 8 Jahre irgendwo in der NFL. Mir fehlt so ein bisschen der Grund, warum ich sagen würde, okay, wenn ich Luke Schoonmaker hab, dann brauche ich auf Titan keine Free Agents mehr zu, ich sag mal, attackieren, dann brauche ich da im Draft nicht mehr so richtig nachzugucken. Also selbst wenn er sich mal als Starter findet, ist er für mich eher immer so der Spieler, wo du sagst, okay, das ist solide, aber du wirst irgendwie immer als Team gucken, dass du das upgraden kannst. Also weil ich ihn einfach als durchschnittlichen Athlet sehe, er ist ein ordentlicher Blocker, also machst mit ihm nichts verkehrt, aber da ist jetzt auch nichts dran irgendwie, wo ich sage, okay, ja, um so Spieler wie Luke Schoonmaker kannst du mit Sicherheit eine Offense auch ausfüllen, und der kann auch sicherlich für das ein oder andere Team noch so der Teil sein, den du dann auch brauchst als eben zweiten Titan für Teams, die viele Two-Titan-Sets laufen. Aber ja, 3 ist mir persönlich zu hoch.
Ja, gut. ja, ich sehe halt dieses Upside, und ich glaube auch, dass er eben, er hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat er ziemlich gut athletisch getestet auch. Wie gesagt, ich verbinde damit halt die Hoffnung, dass es nicht die Einsetzbarkeit gab für ihn, die man sich wünscht bei einem Tight End seines Formats, ne? Also RS-Score 9,66 ist natürlich schon ein Brett, krasser Antritt auch tatsächlich, also gerade in den Bereichen, die ich dann auch wieder hochsehe, Broad Jump und die Split Times, sag ich mal, ne? Das ist das, wo er halt wirklich gut getestet hat und wo ich halt sage, so, ich glaube, der hat underperformed. Aber vielleicht auch ein bisschen daran gemessen, dass ich erwarte, dass Schoonmaker später gedraftet wird als Kincaid, um das jetzt dann mal ins Spiel zu bringen und damit dann wahrscheinlich auch ein geringeres Bust-Potenzial hat als Kincaid an der Stelle. Und ja, weil er eben dieser Allrounder ist, den ich dann, ja, dann vielleicht auch etwas höher bewerte an der Stelle und etwas mehr schätze. Ja, deswegen Sam LaPorta, eben meine 4 Iowa Hawkeyes, auch mittlerweile, also Georgia mausert sich langsam zur Tight End Uni, Die Hawkeyes sind das seit Jahren. Wir wollen natürlich nicht das Helm-Logo scouten. Sam LaPorta aber seit Jahren. Also die letzten beiden Jahre mit Abstand, mit weitem Abstand, der wichtigste Receiver in diesem Team, hat doppelt so viele Catches wie sonst irgendein Receiver in dieser Mannschaft über die letzten zwei Jahre gesammelt. Und das, ja, warum das so ist, siehst du halt auch sofort. Also das wird sehr schnell klar. Das Ding ist, was ich an LaPorta besonders mag, ist, dass er halt sehr, sehr gute Ballskills hat, dass er auch sehr schwierige Bälle fängt. Es gibt manche Konzentrationslücke, die würde ich aber eben darauf schieben, weil ich finde, gleichzeitig macht er eben sehr schwere Catches, dass ich nicht glaube, dass er generell ein Problem hat mit seinen Händen, wenn es ums Fangen geht. Ich persönlich mag auch sein Blocking. Ich denke, dass er technisch sicherlich dort noch konstanter werden kann. Das ist etwas, woran man mit ihm arbeiten darf. Er hat aber die Bereitschaft dafür, die Physis, das, was du eben sehen willst bei einem Tight End, den du inline aufstellen willst, dass er sich da nicht zu fein ist, da auch eben hinzulangen. Und das ist dann eben auch, wenn ich jetzt schon so in der Argumentation bin, warum Kincaid dann eben nicht in der Top 5, das ist etwas, was ich bei Kincaid dann weniger sehe, den ich eher dann mehr so in der Slot sehe, als dieser sehr, sehr, also der wird wahrscheinlich, könnte Kincaid, wird wahrscheinlich eher derjenige sein, der am Ende viele Fantasy-Punkte macht, so, wenn es darum geht. Und ja, jetzt ist natürlich das Spannende, warum Brandon Strange da jetzt ganz, in meine Top 5 ist. Ja, erzähl.
Ganz komm. Kurz, Sam LaPorta habe ich auch auf der 4. Ich gehe voll mit, also da kannst du, ja. Warst du vielleicht auch in meinen Notizen drin hier? Nein. Aber um das vorwegzunehmen, also den sehen wir ziemlich gleich. Also ich finde auch seine Ballskills klasse. Als Iowa Hawkeye Tight End musst du blocken, das tut er. Kann da technisch noch ein bisschen was dazukommen? Ja. Aber sehe ich auch als Allrounder tatsächlich noch ein bisschen besser als eben Schoonmaker. Auch wenn da jetzt kein Riesenunterschied mehr auch dazwischen ist. Ich finde auch ab der 4 ist das wieder so eine Gruppe, wo man dann für mich, also ich gehe nachher nochmal auf meine Rankings ein, wo man dann ab da auch wieder so aus 3, 4, 5 Spielern eben picken kann, wo hat man jetzt die wenigsten Verletzungssorgen und wer hat am besten interviewt und so. Also das ist ja im Endeffekt bei Teams, kann das dann auch nochmal den Ausschlag geben. Aber ja, mach weiter. Wollte das nur vorwegnehmen.
Ja, nein, das ist gut, das ist gut. Das ist ja auch kein Monolog. Das wollen wir auch so haben. Ja, Brandon Strange, warum ist er in meiner Top 5? Obwohl er mit knapp 6 Fuß 4, also vielleicht so knapp unter dem ist, was man in einem Tight End sucht. Wir haben aber auch mittlerweile genug Beispiele dafür in der NFL, dass es auch mit diesen Maßen auf der Position, wenn du die ordentliche Physis eben mitbringst, gut funktionieren kann. Und er hat auf jeden Fall auch gut getestet beim Combine. Und was Brandon Strange, ja, was mich an ihm reizt, ist, wenn du dir, kommt vielleicht dazu, dass ich viele Penn State Spiele sehe, weil ich würde mich noch nicht als Fan outen, weil eigentlich bin ich ja bei den Sooners zu Hause, aber ich habe schon gewisses Fable für dieses Team für mich entdeckt, als ich da eben vor Ort gewesen bin. Und dadurch habe ich natürlich vielleicht ein bisschen mehr Penn State geguckt als andere Spiele in diesem Jahr. Ich muss sagen, es gibt auch Spieler, die mir wirklich jetzt quasi erst seit Jahresbeginn begegnen, weil ich feststelle, boah, Purdue hast du echt eigentlich praktisch nicht gesehen letztes Jahr. Da musste der echt noch mal Spieler ansehen. Aber Brandon Strange hat, wenn man sich anguckt, wie er spielt, den größten Impact immer gegen die stärksten Gegner gehabt. Und das ist etwas, was ich mir irgendwo im Hinterkopf gespeichert habe. Strange hat gegen die Ohio State Buckeyes, Michigan Wolverines, eben in den Spielen, wo es am wichtigsten war, dass du so einen Spieler auch hast, und in den Spielen, wo er dann aber auch die schwerste Competition hat, also die schwersten Gegenspieler hat, hat er einfach am besten gespielt. Und du siehst bei fast jedem Play, wie er noch irgendwie was rausholt. Also es gibt eine Situation, die finde ich einfach bezeichnend für das Spiel von Brandon Strange. Da kommt ein Ball an die Außenlinie geworfen und der wird so gelobt. Der fliegt wie so eine Bogenlampe, weil sein Quarterback das Gefühl hat, er müsste jetzt über den Gegenspieler drüber herwerfen, und das macht er aber, indem er so wirklich so 5 Meter in die Höhe wirft. Und du siehst so, okay, in dem Moment, wo Brandon Strange jetzt diesen Ball fängt, für 1 Yard Raum gewinnt, wird er 3 Gegenspieler gegen sich haben, die ihn einfach nur noch in dem Moment plätten wollen. Und trotzdem schafft er es in dieser Situation, noch 5 weitere Yards rauszuholen. Und du fragst dich, wie er das macht, in einer Situation, in der ihm das eigentlich nicht gelingen darf, ne? Und das sind solche Momente, die dann eben für mich auch in der Klasse, wo wir am Anfang ja schon gesagt haben, so, wo wir sagen, naja, so ganz so besonders ist diese Titan-Gruppe eigentlich nicht. Und das sind dann so Dinge, die steche ich mir dann raus und sag so, ey, da ist Brandon Strange einfach, das ist genial. Das sind Momente, die ich dann einfach haben möchte von so einem Spieler. Und deswegen kommt er für mich mit in die Top 5. Weil ich ihn einfach nicht unter den Tisch fallen lassen kann. Und das wiederum hat nichts mit der Penn State zu tun, sondern damit, dass ich halt oft diese Schule gesehen habe und deshalb halt eben auch schon einen ziemlich guten Blick über diesen Spieler und sein Vermögen halt habe.
Ihn habe ich tatsächlich tiefer, also auch nicht mehr in diesem Tier drin. Ja. Vielleicht einfach auch, also für mich war Theo Johnson immer so der Penn State Tight End. Das ist ein Underclassman, über den wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr dann in Sachen Draft viel sprechen werden. Du hast natürlich recht, also das spricht natürlich auch für eine gewisse mentale Stärke, dass er in den großen, engen Spielen immer wieder produktiv war. Das stimmt. Das habe ich vielleicht so gar nicht bewertet bei den vielen Augen auf die Trades und die Einzelheiten. Möchte jetzt aber auch, ja, kann jetzt auch so viel zu Brandon Strange nicht sagen. Ich hatte ihn, wie gesagt, eher so am dritten Tag, vielleicht sogar als Priority Free Agent. Muss mir ihn vielleicht auch mal angucken. Aber kann er dann mal auf meine, also die 1 und 2 hatte ich ja schon gesagt, und die 4, gehe ich mal auf meine 3 ein, der Name, der jetzt auch schon ein paar Mal gefallen ist, und das ist eben Dalton Kincaid von Utah. Er hat für mich beim Combine eben mit seinem Weigh-In bei, glaube ich, 242 Pounds gewonnen, auch wenn das vielleicht wahrscheinlich nicht sein Playing Weight ist, wahrscheinlich ist das eher in den 230ern, aber er war eben nicht 220 Pfund. Das ist schon extrem wenig, dann bist du fast ein Wide Receiver in den hohen 230. Ja, gut, der war ja fast ein Tight End, das war ja fast wieder andersrum, aber
ja, stimmt.
Nein, dann, so kann ich dich schon als Tight End sehen. Nehmen wir das Negative vorweg, also der Junge blockt nicht, er tut auch gar nicht so, als ob er das machen würde. Das ist so ein bisschen, ja, vielleicht tut er schon so ein bisschen so, aber das ist, ich möchte ihn eigentlich, wenn ich ein Offensive Coordinator bin, so wenig wie möglich als Blocker sehen und kann auch nie hinter ihm laufen. Das ist einfach so. Also da ist ja kein Michael Mayer, kein Daniel Washington, wo du das echt machen kannst. Oder auch ein Sam LaPorta, wo du sagen kannst, hey, du hast jetzt hier mal den Schlüsselblock in diesem Play und das callen wir dann am Sonntagabend im 4. Viertel. Das ist Dalton Kincaid nicht. Er ist aber ziemlich ein smoother Athlet. Also er hat so, ist jetzt nicht unbedingt explosiv, ist oder schon ein bisschen explosiv, aber ist jetzt auch nicht der absolut allerschnellste, der dann irgendwie beim Pro Day noch eine 4-4 läuft. Also ich denke, er ist eher im hohen 4-5er Bereich. Aber seine Ballskills sind trotzdem einfach, auch wenn man sie mit Wide Receivern vergleicht, klasse. Und da ist er so ein bisschen ein schlechterer Mark Andrews für mich, wenn ich das so zu einem NFL-Spieler und wie ich ihn auch eingesetzt sehen will, in der NFL vergleichen will. Mark Andrews, der es eben auch immer wieder schafft, über seine Ballskills und über seine einfach Intelligenz, Selbstverständnis, wie er Lücken in der Zone findet. Das sind alles Dinge, die Dalton Kincaid kann. Er kann diese Contested Catches eben auch sehr gut. Er ist auch damit zumindest im Passspiel ein Mismatch, als Blocker eben überhaupt nicht. Eher ein Mismatch für die Offense. Deswegen ist er Nummer 3. Ich bin jetzt eigentlich auch gar nicht so der allergrößte Dalton Kincaid-Fan. Ich hatte jetzt eher damit gerechnet, dass ich sagen muss, warum er nur die Nummer 3 ist. War deswegen ein bisschen verwirrt. Aber für mich ist er noch die Nummer 3, ist da auch in seinem eigenen, ich spreche ja immer über so Gruppen und Tierlisten, wo die drin sind, da auch so ein bisschen in seinem eigenen drin, weil er eigentlich so dieses dieses Skillset besser macht als die nächsten, die ein ähnliches Skillset haben, wie zum Beispiel Luke Musgrave, den ich ein bisschen später habe, der eben auch ein reiner Receiver ist, das aber halt lang nicht so gut macht wie Dalton Kincaid, meiner Meinung nach. 4 habe ich Sam Laporta, 5 fängt dann bei mir schon so ein bisschen dieses Upside-Gamble an, Zach Kuntz. Also der Junge ist 6'7", der hat super getestet, ehemaliger Penn Stater, hat es da nicht geschafft, vielleicht auch gegen Brandon Strange, den ich jetzt wesentlich später habe, eben die Competition nicht gewonnen. Dann zu Old Dominion gegangen, da echt guten Film gehabt, also ich bin auch dank meiner Rolle beim NFLPA wohl privilegiert genug, mir auch mal Old Dominion-Film anzusehen. Mochte ihn da im Sommer schon, da hatte mir schon ein Vögelchen gezwitschert, dass der Junge ein NFL-Prospect ist. Der versucht es auf jeden Fall auch als Blocker, hat da auch noch, kann mit Sicherheit auch noch 10 Pfund zulegen und dann ein richtig guter Blocker sein, weil ich glaube, die Einstellung, die wir eben schon mal genannt haben, die ist da. Da ist auch ein bisschen physische Stärke, ist jetzt noch nicht so überragend, aber wie gesagt, zu diesem 6'7" auf diesen Körper kann man noch ein bisschen Masse packen, wenn man das denn will. Dabei geht dann wahrscheinlich ein bisschen von der Athletik flöten. Die Athletik zeigt sich auf dem Tape, auch wenn es eben gegen Old Dominion-Gegner sind. Der spielt jetzt nicht gegen Alabama und Clemson und Georgia. Aber trotzdem sticht er da ganz klar raus und war bei Old Dominion über die letzten 2 Jahre eben einer deren besten Spieler. Zeigt auch die Ballskills, die man dann immer bei diesen Small-School-Spielern, die halt nur, in Anführungszeichen, sag ich mal, die Athletik mitbringen, da fehlt's dann manchmal so an Ballskills, an dem, was ich immer so ein bisschen versuche, als Selbstverständlichkeit, als mentale, Dinge, die man halt so jetzt nicht unbedingt zählen kann, zähle. das hat er schon. Also er spielt auch mit Selbstbewusstsein. Ist trotzdem natürlich, ist das ein Riesenschritt von Old Dominion in die NFL. Ja. Aber das sind meine 5. Also Michael Mayer, Darnell Washington, Dalton Kincaid, Sam Laporta und dann Zach Kuntz. Wollen wir noch kurz über die 2 sprechen, die jetzt noch nicht gefallen sind?
Ja, auf jeden Fall. Lass mich aber noch ganz kurz auch zu Kunz oder Kanz was sagen. Der heißt Kunz.
Kitz und Kunz.
Kunz, ja, cool. So wie der Fußballer oder der Trainer ja mittlerweile. Also
ich dachte, das war Strunz.
Nee, es gibt auch Kunz.
Ah ja.
Der hat doch bei Kaiserslautern gespielt.
Lautern, okay, ja, das.
Ja, ja, also. Einmal möchte ich noch kurz nachmelden, Brandon Strange, das war gegen Auburn, war das sehr stark. So, das muss ich noch einmal kurz eben nachschauen. Und zu Kunz, beziehungsweise generell zu diesen Small School Titans, ich habe da so eine gewisse Skepsis aufgrund der letzten Jahre. Wir haben eigentlich jedes Jahr haben wir Titans, die von kleineren Schulen kommen, die gehypt werden, die aufgrund ihrer athletischen Tests oder plötzlich eben diese Boards klettern und es nachher auch im Draft ja das auch zurückgemeldet bekommen, sag ich mal. Shaheen damals von Ashland, Donald Parham jetzt mittlerweile bei den Chargers, so, der ist jetzt, ja, wenn man das dann durchrechnet, Parham ist jetzt in seinem dritten Jahr und fängt 10 Bälle für 130 Yards. Also das ist dann cool irgendwo, dass sie auch Fuß fassen in dieser Liga, ne? Aber dass sie halt diesen super schweren Schritt halt gehen, das ist tatsächlich sehr unwahrscheinlich, finde ich. Und du siehst das ja alleine daran, wie schwer sich schon Spieler tun, die eigentlich schon dieses Level haben. Die meisten Titans brauchen ja in der Regel 2 Jahre, 3 Jahre, um sich überhaupt in dieser Liga festzusetzen. Selbst Kyle Pitts hat in seinem ersten Jahr, also du musst halt wirklich erstmal reinkommen, gerade auf der Position, wo du einfach viel Verantwortung hast, viele verschiedene Aufgaben hast. Das ist wirklich nicht einfach, sich dort zurechtzufinden. Und dann habe ich halt so ein bisschen Sorge, dass diese Spieler von kleineren Schulen, Tucker Kraft, dass die halt einfach Probleme kriegen, wenn sie da spielen. Oder auch Hunter Lübcke, Fullback ja eigentlich, den wir hier auch noch irgendwo mit reinnehmen müssen. Vielleicht der beste beste reine Fullback in dieser Klasse. Also, ne, wenn es jetzt darum geht, dass ein Team doch noch danach Ausschau hält, irgendwo Ende des Drafts nochmal einen Fullback zu holen, ne? Hunter Lübke, auf jeden Fall ein Name, den wir jetzt einfach mal droppen können. Und dann, ja, wer sind denn die zwei, die du noch nennen möchtest?
Ja, der eine war Tucker Kraft. Ja. Den habe ich auf 7. Und dann, ja, okay. Also, ist für mich so ein Allrounder, sehe ich ähnlich wie Schoonmaker. Finde, da fehlt ein bisschen die Athletik, zumindest auf dem Tape, aber er hat auch richtig gute Ballskills. Dann habe ich noch Luke Musgrave, das ist meine 6. Einfach nur wegen Upside, einfach nur wegen Athletik. Mag das Tape eigentlich nicht so, aber man muss auch irgendwo anerkennen, dass wenn der Junge dann mit einem richtig guten Tight End landet, vielleicht auch ein Veteran Tight End da im Raum hat, kann das schon, wer jetzt nicht sagen, durch die Decke gehen, aber kann das schon gut gehen. Ich sehe aber auch das Risiko, dass das eben in die andere Richtung sehr gut gehen kann. Als Blocker sehe ich wenig. Auch die Ballskills sind nicht so gut wie halt eben bei einem Dalton Kincaid, den ich aufgrund seiner Receiving Leistung eben an 3 setzen kann. Da bin ich bei Musgrave noch nicht. Bin da wesentlich tiefer, glaube ich, auch als wenn man als er auch gedraftet werden wird. Also ich gehe auch davon aus, dass er höher geht, als ich ihn nehmen würde. Ist für mich so ein früher dritter Tag und dann sehen wir mal, was wir haben. Versuchen mal so ein bisschen das Mindset und die Einstellung auch, was das Blocking angeht und auch um zu sehen, ob man ihn so dann auch in der Special Teams Unit bekommt. Und wenn man das hinkriegt, dann denke ich mal, kommen die anderen Sachen auch so ein bisschen. Weil bei ihm ist es für mich schon ein bisschen Kopfsache. Weil man schaut ihn sich an und physisch hat er alles, aber er kriegt es irgendwie nicht zusammen. Das ist Kopfsache und ist Technik.
Ich habe mir bei Luke Musgrave dazu geschrieben, Stichwort Bryson Hopkins. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich, dass viele damals von seinen athletischen Werten und von dem, was er auf dem Feld am College produziert hat, sehr begeistert waren. Sich dann am Ende schon gewundert haben, warum der Junge so spät gedraftet. Ich glaube, der wurde gar nicht gedraftet, glaube ich sogar, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Doch, 7. Runde zu den Rams, oder? Und ist dann der Receiver spät, geworden. Ja. War das ganz nicht spät, so?
Ja.
Hat dann auch irgendwann mal einen Touchdown gefangen, wo sich dann seine Pre-Draft-Fans ein bisschen auf die Schulter geklopft haben. Aber ja, das war aber auch eine brutal schwache Tight-End-Klasse damals.
Ja, ja. Aber das will ich halt dazu sagen. Also Musgrave, ich habe ihn ja genannt und habe für ihn gesprochen. Ich mag die Beavers auch sehr gerne, das Programm, und hat das natürlich auch intensiver verfolgt vielleicht. Du hast einfach, du hast bei ihm Vorverletzungen, du hast bei ihm wenig Spielzeit in seinem letzten Jahr, nur 2 Spiele tatsächlich, auf die du irgendwas geben kannst. Das dann auch noch gegen Fresno State und Boise State, also beides, ohne Boise State jetzt zumindest irgendwie kleinreden zu wollen, aber beides momentan keine Power 5 Teams, also nicht das, was du in der Pac-12 halt dann kriegst. Und auch jetzt nicht bekannt dafür, also zumindest Fresno State hat jetzt keinen besonderen Linebacker oder so im Team, wo ich jetzt sage, da hat es jetzt auch schwer gehabt. Und das ist etwas, was man dabei halt berücksichtigen muss. Also die Fallhöhe ist sehr groß einfach bei ihm. Und ich sage mal so, wenn der bei meinem Team landet, dann hoffe ich, dass alles gut geht und dass das halt genau in diese Richtung ausschlägt, dass er halt richtig krass wird, weil ja, man sieht schon was davon, aber die Möglichkeit ist halt echt da, dass du Luke Musgrave ja wenig auf einem NFL-Feld sehen wirst. Und wie gesagt, da kommen ja seine Medicals dann auch noch dazu. Gut. Wir haben's.
Ja, mit leichter 8 Minuten jetzt schon über der Stunde in der Aufnahme. Vielleicht ist dann geschnitten noch ein bisschen kürzer, aber
glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wir haben auf jeden Fall ausgiebig über die Positionsgruppe geredet, haben ein paar Spieler mehr mit reingenommen, gerade aufgrund der Variabilität dieser Position. Also Tight End gibt es halt verschiedene Rollen und auch bei den Running Backs mussten wir einfach auch ein paar Spieler mehr mit reinnehmen. Und ich sag mal so, ohne das jetzt doch, ich glaube, ich nehme es ein Stück weit vorweg. Ich glaube, bei den Wide Receiver nächste Woche gehen wir auch mal so ein bisschen, wir machen ein Ranking, aber wir machen dann auch noch mal extra Rankings für, für die verschiedenen Rollen, die Receiver machen können. Weil das finde ich, glaube ich, ganz cool. Vielleicht einigen wir uns da auch nur auf so eine Top 3 oder so für die Spezialisten, um da nochmal so ein bisschen was zu sagen und gehen auch eher auf so Name-Dropping statt nur auf darauf dann jeden Spieler nochmal intensiv zu beschreiben. Aber ich glaube, dass das schon relevant ist, um diesen Spielern auch gerecht zu werden, wenn wir sie bewerten und einstufen wollen. Ja, zum Abschluss noch einmal die Top 5 von mir. Ich hatte ja zuerst angefangen, Michael Mayer an 1, Darnell Washington an 2, 3 Luke Schoonmaker, 4 Sam LaPorta und 5 Brandon Strange. Und von dir, Lorenz?
Michael Mayer, Darnell Washington, Dalton Kincaid, Sam LaPorta und Zach Kuntz.
Sehr schön. Das sind unsere jeweiligen Top 5. Ja, hört auch die anderen Folgen zu den Positionsgruppen. Nächste Woche dann die Wide Receiver, die Wideouts. Empfehlt unseren Podcast weiter. Teilt ihn, liked ihn und schreibt uns natürlich auch, was ihr überhaupt zu dem, was wir hier gerade gefaselt haben, was ihr zu dem selber sagen möchtet und was ihr darüber denkt. Gut, das war's von meiner Seite. Ich verabschiede mich und das letzte Wort hat wie immer Lorenz.
Ja, mit Blick auf die Uhr sage ich diesmal einfach, mir hat's Spaß gemacht und ich freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei, wenn wir über die Wide Receiver sprechen und bis dann.